manche Leute brauchen halt mehr Hilfe und mehr Glück und mehr Aufmerksamkeit und mehr Strukturen, um gesund zu werden und um vom Gesundheitssystem profitieren zu können. Und da reicht es manchmal nicht, alle Leute gleich zu behandeln. Eine Person, die nicht die Mobilität, nicht die Finanzen, nicht die Sprache zur Verfügung hat, um eine Gesundheitsleistung in Anspruch zu nehmen, braucht leider mehr als die Gleichbehandlung zu einer privilegierten Person. Heißt, wir müssen uns eigentlich noch mehr Mühe geben, die Leute dort abzuholen, wo sie sind, und dorthin zu bekommen, dass alle gleichermaßen gesund werden können, aber mit mehr oder weniger Effort.
Hallo, ihr Herzensmenschen. Herzlich willkommen zu Ein gutes Gespräch, dem Podcast von Ein guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute zum zweiten Mal mit dem wunderbaren Merci, den ihr auf Instagram auch als Gynäkologe kennt. Zum zweiten Mal hat eine gute und eine schlechte Seite. Die schlechte ist, die erste Aufnahme ist futsch wegen geklautem Laptop. Die gute Seite ist, es war ganz wunderbar, zum zweiten Mal mit dem Merci ein Podcastgespräch aufzunehmen. Es hat super viel Spaß gemacht und ich will gar nicht so viel teasern, sondern wünsche euch einfach sehr viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit.
Merci, hallo.
Was geht?
Ja, was geht bei dir?
Ja, wie geht's dir? Schön, dich nochmal wiederzusehen.
Ja, also genau, wir haben gerade gesagt, wir erzählen mal kurz im Intro, dass wir zum zweiten Mal aufnehmen. Die erste Aufnahme ist weg. Kannst du erzählen, warum und wieso? Ich möchte da nicht drüber reden eigentlich. Also ich möchte, dass wir drüber reden, aber ich möchte es nicht erzählen.
Auch völlig in Ordnung. Hier muss gar nichts besprochen werden, was dich jetzt triggert in dieser Art und Weise. Man muss auch sagen, es war the perfect crime, weil wir haben ja vor 2 Wochen, glaube ich.
Von einer Woche.
Boah, es fühlt sich so lange an, weil wir dich einfach so krass vermisst haben. Ich bin ehrlich. Es ist dieselbe Konstellation wie vor einer Woche. Wir sitzen bei mir in Köln. Birte ist da. Sitzt mir gegenüber mit einem wieder extrem stylischen Outfit und hinter ihr die Sammy. Ich sehe sie die ganze Zeit und ja, sag nochmal Hallo. Und zwar haben wir das in dieser Konstellation schon mal abgedreht. Das war ein ganz anderer Mental State. Ich war aus einem 24-Stunden-Dienst raus, aber es hat mir so viel Energie gegeben, dich kennenzulernen und die Folge aufzunehmen und dann bei Sammys Folge auch dabei zu sein. Es war einfach extrem, extrem süß. Und dann haben wir noch ein bisschen gechillt und dann sind wir sind schon fast Friends, würde ich sagen. Ja, du bist immer willkommen in Köln, immer willkommen bei uns. Und dann, so wie das Schicksal es wollte, wurde dein Rucksack, so wie ich das verstanden habe, mit samt Aufnahmen und Computer und deinem Kleid und allem geklaut, entwendet, würde ich sagen. Finderlohn steht noch aus, wenn ihr was hört, dann meldet euch. Aber little did they know, ich habe das geklaut, damit du einfach wieder in Köln bist und wir dich wiedersehen. Lol.
Mega geil. Ich frag mal so richtig mies mitten rein, sag mal, Sammy, hast du jetzt eigentlich das Video angemacht?
Wäre gut, ne?
Wäre richtig geil. Lassen wir auch drin, ne?
Das, ja, natürlich.
Wir lassen
das
uns alles
dazu.
Drin, genau.
Ich wusste nicht, dass meine Aufgabe ist.
es wäre auch meine gewesen. Ich habe jetzt einfach ganz frech reingefragt.
Nein, das gehört dazu.
Also entweder drehst du dieses rote Ding um, damit man es so cool sieht.
Ja.
Sollen wir nochmal anfangen?
Nein, Quatsch. Nein? Wir lassen das drin. Das ist real.
Das ist real?
Das ist okay. Real. Wir können ja auch dazu sagen, dass jetzt mein Mikrofon benutzt wird, weil die Birte gesagt hat, ey, ich war so im Stress und ich weiß nicht, ob ich das mit dem Setup hinbekomme. Und ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen den Stress auch nehmen.
Konntest du, aber jetzt darfst du nicht mehr ausplaudern von meinen ganzen Weak Points. Aber ich finde es sehr schön, dass du erwähnt hast, dass das Kleid auch weg ist. Das ist nämlich auch auf
es
jeden Fall.
Es war ein Top-Kleid.
Emotional lost. Danke dir. So, lieber Merci, wir beide kennen uns jetzt schon und wie du gerade gesagt hast, aber trotzdem nochmal für die Menschen, die nicht wissen, wer wir sind und wer du bist, magst du dich nochmal einmal so ganz hochoffiziell vorstellen?
Ganz hochoffiziell. Geburtsname ist Matt Jan Ustuel, aber alle kennen mich unter Merci, weil das deutlich einfacher geht in der westlich-eurozentristischen Sprachgebung. Aber weil ich es auch cool finde, das ist ein einzigartiger Name. Was ich mache ist, ich bin hauptberuflich Arzt, nebenbei Journalist und Content Creator und versuche im Internet aufzuklären über eigentlich alles, was schiefläuft im Gesundheitssystem. Diskriminierungsstrukturen, Leute, die irgendwie einen Off-Wipe haben, alles, was mir gegen Strich geht und was ganz vielen Leuten wahrscheinlich auch gegen Strich geht. Dazu mache ich Internetvideos, weil ich sehr, sehr gerne vor der Kamera stehe und mich sehr gerne reden höre, scheinbar.
Wir hatten letztes Mal überlegt, ob wir so einen Ironie-Button machen. Wäre das jetzt korrekt, wenn ich den drücke? Also war das ironisch gemeint oder?
An der Grenze. Ich mache Witze darüber. Ich glaube aber, das war ernst gemeint. Also, okay. We can ask my therapist, aber wahrscheinlich war es ernst gemeint.
Okay, gut. Also insofern nochmal extra Dank an Sammy, dass jetzt auch noch ein Video läuft, dass du extra auch weißt, Dank. Dass,
genau. Das ist meine Folge. Ganz ehrlich, wir machen jetzt keinen extra Dank an Sammy. Also, die kriegt gleich auch ihre Zeit, aber also bitte, es sollte hier mir gedankt werden.
Okay, also LJ, mein erster Gedanke war gerade, als du gesagt hast, du machst Content zu dem, was irgendwie schief läuft im Gesundheitswesen, war so spontan, okay, da hast du ja eigentlich never-ending Content.
Voll gut, oder?
Ja.
Ja.
Okay, was ist gerade dein aktuellstes Thema oder was steht so, was ist jetzt so gerade in deinem Kopf, wo du denkst, okay, das nervt mich gerade am meisten?
Wie du sagst, es gibt so Never-Ending-Topics, dass man sagt, es ist allein wie Gesundheitssysteme finanziert werden, wie unterbesetzt das Ganze ist, was überhaupt die strukturelle Ausbildung angeht, das sind Sachen, ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahrzehnten auch kaum ändern und zwar oder zumindest nicht so ändern, dass ich damit zufrieden bin und gar keinen Content mehr habe. Von daher, ich bin happy, dass ich weiterhin Ideen und Topics habe, was mich aktuell sehr beschäftigt, weil ich halt auch diese Strukturen in meiner Arbeit im Krankenhaus sehe, ist ganz, ganz viel Marginalisierung und Rassismus im Krankenhaus-Setting, vor allem in der Geburtshilfe. Und darüber versuche ich aktuell super viel zu berichten, sei es in meinem eigenen Content und auf meinem Account oder halt auch in Podcasts, in Talks. Ich habe jetzt seit Samstag ist im Neuen Spiegel ein Artikel von mir draußen über Rassismus und Queerfeindlichkeit in der Geburtshilfe. Das sind so Sachen, die ich einfach akut im Krankenhaus sehr, sehr stark mitbekomme und darüber rede ich gerade am meisten, würde ich jetzt mal behaupten.
Hm. Für die Leute, die gar keine Ahnung haben, was das irgendwie für Themen sein könnten, kannst du das mal so an Beispielen irgendwie erklären?
Man kann sich vorstellen, im Prinzip werden nicht alle Menschen gleich gerecht behandelt im Krankenhaus und im Gesundheitssystem und nicht alle haben dieselben Chancen oder dasselbe Glück, gesund zu werden. Und das, finde ich, ist ja die Grundstruktur davon, was schiefläuft. Heißt, es gibt Menschen, die privilegiert werden und die deprivilegiert werden. Und auf der runtergebrochensten Stufe heißt das eigentlich, wenn du das Krankenhaus betrittst, dann hast du mehr Chancen, gesund wieder rauszukommen als eine andere Person, die zum Beispiel marginalisiert oder mehrfach marginalisiert ist. Sei es jetzt aufgrund von Behinderung, sei es aufgrund von Herkunft, Hautfarbe, Sprache, Geschlechtsidentität, Sexualität. Das sind alles Sachen, die da reinspielen und wo unsere gesellschaftliche Einordnung dieser Aspekte mit reinspielt, dass wir Ismen, also Rassismen, Ableismen, Sexismen reproduzieren. Und weil wir diese strukturell auch aufgebaut haben und reproduzieren, werden diese Leute fehlbehandelt. Das drückt sich als Beispiel, um das ein bisschen greifbarer noch zu machen, drückt sich das in dem aus, zum Beispiel gibt es Statistiken, dass in Deutschland Gebärende mit Migrationshintergrund deutlich weniger Schmerzmittel bekommen unter Geburt, auch wenn sie diese benötigen würden oder wollen würden. Wenn ein migrantisches Kind, ein Neugeborenes geboren wird, mit Problemen in der Anpassung, also das kriegt zum Beispiel schlechter Luft, dann wird es seltener auf eine Überwachungsstation, die es brauchen würde, verlegt. In den USA gibt es große Statistiken dazu, dass die Sterblichkeit unter Geburt bei schwarzen Gebärenden 3-4 Mal höher ist. Und das sind so Sachen, die leider immer noch sehr wenig erforscht werden, aber die für mich eine extreme Tragweite haben, wenn man sagt, aufgrund einer Diskriminierungsstruktur, dass du 3-4 Mal häufiger stirbst bei etwas, was eigentlich ein schönes Erlebnis sein sollte für dich, ist für mich etwas, was eigentlich nicht mehr zu unserem aktuellen Lebensstandard gehören sollte.
Mhm. Nee, auf gar keinen Fall. Ich meine, wobei du gerade gesagt hast, das sind ja Zahlen aus den USA, aber du erlebst es ja tatsächlich auch persönlich in deinem Krankenhausalltag.
Ja, ja.
so eine ganz naive Frage, woher kommt das? So. Also es sind ja keine Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, die sich vornehmen, diskriminierend zu sein. Also zumindest gehe ich mal davon aus, ja, erstmal ganz wohlwollend. Deswegen ganz naiv, wie passiert das, woher kommt das?
Ich hoffe und ich gehe auch davon aus, dass das keine Menschen sind, die aktiv sagen, boah, diese Person hasse ich aufgrund wieso auch immer und behandle die schlechter. Ich glaube, da haben wir einen großen Schritt gemacht, dass solche Menschen einfach auch, ich sag mal, gecancelt werden, beziehungsweise einfach, dass Awareness-Teams und dass es Strukturen gibt, die das nicht mehr in dieser Öffentlichkeit zumindest möglich machen, dass man ausspricht, dich finde ich nicht toll, weil zum Beispiel deine Herkunft, deswegen behandle ich dich schlecht. Das gibt es aktiv jetzt nicht mehr, beziehungsweise habe ich das nicht mitbekommen, aber allein von dem, wie wir gesellschaftlich sozialisiert sind und wie einfach das Fundament des Kapitalismus und des Gesundheitssystems aufgebaut ist, gibt es große Hürden für Menschen, die marginalisiert sind, sowohl im Zugang zum Gesundheitssystem als auch zu dem, wie Finanzen und wie Operationen, wie die Sprache, die Verständlichkeit im Gesundheitssystem aufgebaut sind. Das sind alles multifaktorielle Sachen, wo man sagt, okay, es ist ein strukturelles Problem und kein individuelles. Und wenn wir uns das vor Augen führen, dann wird sich erst was ändern, finde ich.
Aber ist es zum Beispiel so, dass wenn jetzt eine migrantische Gebärende, wenn du sagst, dass eben da zum Beispiel viel seltener irgendwie Schmerzmittel gegeben werden oder so, was ist dann ganz konkret der Grund? So ist es eine, ich stelle mir jetzt vor, ne, du korrigierst mich bitte, dass es einmal eine Sprachbarriere sein kann bei den Menschen, bei denen das irgendwie ein Thema ist, aber das ist ja wahrscheinlich nicht der einzige Grund ist, sondern ist das, also ist es so ein vorprogrammiertes oder so ein strukturelles, rassifiziertes Denken im Sinne von, ich traue dieser Person irgendwie mehr Aushaltevermögen zu? Oder also ich versuche gerade wirklich dem ganz naiv auf den Grund zu gehen.
Ja, sehr gute Frage. Ja. Es ist eigentlich genau das Gegenteil. Nicht, dass man den Menschen mehr Aushaltevermögen zutraut, sondern weil internalisiert auch im Medizinstudium wird das Narrativ gesponnen, dass Menschen, vor allem in Anführungsstrichen SüdländerInnen, einfach schmerzgeplagter wirken. Und die sind wehleidig. Das ist so das, was erzählt wird. Da gibt es auch einen pseudomedizinischen Begriff für. Das ist Morbus Mediterraneus, also von Mediterran.
Ja.
Und das sind Begriffe, die tatsächlich immer noch in Vorlesungssälen durch die Gegend geworfen werden, dass man sagt, hey, nehmt das nicht zu ernst, wenn eine syrische Frau, wenn eine türkische Frau, wie auch immer, euch in der Notaufnahme was vorheult, weil die sind eh wehleidig und ihr solltet das nicht zu ernst nehmen. Die brauchen nicht so viel Schmerzmedikamente, wie sie tun.
Das wurde dir beigebracht?
Das wurde uns in Vorlesungen beigebracht und ich höre das in der gesamten Republik, dass da in Vorlesungssälen immer noch genau solche Narrative bedient werden und auch in Lehrbüchern tatsächlich stehen.
Also einerseits bin ich gerade geschockt, dass ich nicht geschockt bin. Andererseits sage ich dir auch direkt Danke, weil das ist genau das, was ich, wo ich hin wollte, nämlich wirklich mal so ganz konkret verstehen, weil das ist ja die eine Sache zu sagen, ja, es gibt irgendwie, es ist strukturell, es ist nicht individuell und so. Und dann stelle ich mir vor, was ist mit den Leuten, die irgendwie im Krankenhaus arbeiten und sich davon angegriffen fühlen, dieses als Vorwurf auch irgendwo sehen, zu sagen, hey, ich behandle hier alle gleich und und es ist, sprechen ja Zahlen dagegen und es sprechen deine persönlichen Erlebnisse dagegen, so und dann eben so ein konkretes Beispiel zu finden und sagen, ah, okay, es wird so etwas gelehrt, wo wirklich eben nicht alle Menschen gleich betrachtet werden, sondern eben schon vorgefiltert. So, das ist, finde ich, ein gutes Beispiel, um das auch für Leute zu erklären, die dazu gar keinen Zugang haben.
Ja. Und ich finde, das ist erst der erste Schritt. Ich finde es schön, dass du es selber gesagt hast. Das ist im Prinzip der Aufhänger für ganz, ganz viele. Wir wollen alle gleich behandeln. Ja. Das wäre schon schön, wenn wir nicht sagen, bestimmte Personengruppen werden schlechter behandelt. Es wäre aber noch schöner, wenn wir die Leute dort abholen würden, wo sie sind. Heißt, manche Leute brauchen halt mehr Hilfe und mehr Glück und mehr Aufmerksamkeit und mehr Strukturen, um gesund zu werden und um vom Gesundheitssystem profitieren zu können. Und da reicht es manchmal nicht, alle Leute gleich zu behandeln. Eine Person, die nicht die Mobilität, nicht die Finanzen, nicht die Sprache zur Verfügung hat, um eine Gesundheitsleistung in Anspruch zu nehmen, braucht leider mehr als die Gleichbehandlung zu einer privilegierten Person. Heißt, wir müssen uns eigentlich noch mehr Mühe geben, die Leute dort abzuholen, wo sie sind und dorthin zu bekommen, dass alle gleichermaßen gesund werden können, aber mit mehr oder weniger Effort.
Ich habe die Erfahrung gemacht, generell im Gesundheitssystem, dass es, also weil ich mich, ich überspringe gerade meinen eigenen Gedanken, mein Gedanke war so, was können wir tun? So, ne, wer kann was tun? Und ich glaube, da gibt es irgendwie mehrere, also ich glaube, es gibt drei Ansätze, weil einmal eben gibt es diese krassen strukturellen Probleme. Das heißt, es wäre irgendwie schön, wenn einfach super simpel einfach mehr Geld ins Gesundheitssystem an die richtigen Stellen gepumpt würde, damit mehr Kapazitäten da sind, mehr Personal, mehr Zeit. Das ist, glaube ich, erstmal die wichtigste Ressource. So, das können wir beide jetzt in diesem Tisch hier nicht ändern. Das andere ist aber eben auch die Mitarbeitenden im Krankenhaus zu sensibilisieren, was du auf jeden Fall ja mit deiner Arbeit machst und wahrscheinlich, also sowohl mit deiner Social-Media-Arbeit als auch wahrscheinlich persönlich, kann ich mir vorstellen. Und der dritte Aspekt ist aber, wenn ich jetzt einfach überlege, okay, was kann man als Patientin auch selber tun? Und weil ich die Erfahrung gemacht habe, in dem Moment, wo ich die Möglichkeit habe, Sachen zu fragen oder einzufordern oder wirklich eben auch meine Rechte kenne, habe ich auch die Möglichkeit, diese strukturellen Probleme auszugleichen. Würdest du mir da zustimmen?
Auf jeden Fall. Ich finde, du hast es sehr, sehr gut strukturiert, dass man drei Ansätze, vielleicht gibt es noch mehr, aber die drei sind für mich auch so der Hauptfokus, hat. Und was man individuell selber als betroffene Person machen kann, ist wirklich sich zu informieren, sowohl über die eigene Gesundheit, den eigenen Körper, als auch über die Rechte und über die Strukturen, die einen dann betreffen. Und ich glaube, dass es sehr empowernd ist, wenn man merkt, was da gerade mit einem passiert und was da vielleicht gut und was da vielleicht schlecht passiert und sich vor allem für sich einsetzen kann. Das ist für manche Personen wahrscheinlich einfacher und für manche schwieriger, sich dann auch dagegen zu stellen, weil ich finde, sobald man, egal welche Person es ist, sobald man durch die Eingangstür des Krankenhauses kommt, man legt ein Stück weit die Selbstbestimmung und Autonomie ab, weil man den Körper auch irgendwo an die professionellen Menschen abgibt und sagt, ihr seid jetzt dafür zuständig, dass ich gesund werde. Nur leider spielen da diese ganzen strukturellen Probleme, die wir besprochen haben, spielen da so sehr mit rein, dass man sagt, vollkommen darf man sich halt nicht abgeben, sondern muss für sich selber und seine Gesundheit irgendwo selber einstehen und aufkommen. Und das ist genau das Richtige, was du gesagt hast. Man muss sich informieren und man muss den Mumm haben, auch mal gegen das ärztliche oder das pflegerische Personal ankommen zu können.
Also das wünsche ich mir jetzt direkt von dir, dass du bitte irgendwie dazu Content machst mit so einer Checkliste, so was ist irgendwie okay, was ist nicht okay, wenn es nicht okay ist, was sind meine Rechte, wo kann ich, also was darf ich irgendwie einfordern oder wonach darf ich fragen, worum darf ich bitten, eben ohne selber medizinisches Grundwissen zu haben, so, ne, aber zu sagen so, hey, weil ich wüsste es selber zum Beispiel auch nicht, ich wüsste nicht, wann ich irgendwie ein Recht auf Schmerzmittel zum Beispiel habe.
Mhm. Ja, und ich finde das super wichtig, weil es geht in Richtung von Selbstbestimmung über den eigenen Körper und über die Rechte und über Gesundheit. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist auch ein riesiges Grundrecht von uns begrenzt, würde ich jetzt mal behaupten, wenn man sich einfach nur blind quasi allem anvertraut, was da passiert, ohne das hinterfragen zu wollen. Ich kann mir vorstellen, dass es im Gesundheitssystem, in den Krankenhäusern mit sehr viel Gegenwind auch konfrontiert wird, weil es einfach jahrzehntelang ja so war, dass die GöttInnen in Weiß über dich bestimmen. Und es war ein sehr patriarchales, aber auch ein sehr machtdiskrepantes System, dass man sagt, okay, die große Instanz von Arzt oder Ärztin bestimmt über dich und du hast da wenig Mitspracherecht und du darfst eigentlich noch nicht mal sagen, was du dir wünschst. und das verändert sich aktuell sehr, dass man wirklich auf Augenhöhe versucht, so eine Shared Decision Making wird im Medizinstudium wird das genannt, dass man Gesprächsstrukturen und Taktiken erlernt oder versucht zu erlernen, wo man einfach auf Augenhöhe mit den Personen ist und einmal kurz kommuniziert, das wäre mein Rat als Experte und Expertin und das können wir machen, wenn das auch für dich in Ordnung ist, im besten Wissen und Gewissen. Und ich finde, es geht in eine richtige Richtung auf jeden Fall.
Das freut mich total zu hören. Ich bin jetzt gerade in den Gedanken schon wieder, wo schon Jahre davor, nämlich in der Schulzeit, weil habe ich oft genug auch im Podcast erzählt, dass ich ja selber Mutter bin von zwei Kindern und unheimlich toll finde, dass auch dort, was diese Selbstbestimmungsgeschichte angeht, auch das auf einmal im Lehrplan landet oder eben auf Eigeninitiative von LehrerInnen eben auch mit Kindern dann Projektwochen oder so gemacht werden zu Selbstbestimmung. Also mein kleiner Sohn ist genau mit dieser Einstellung irgendwann aus der Schule gekommen und hat mir nochmal erklärt, was eigentlich alle seine Rechte sind, also was sind Kinderrechte und eben auch die Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Und ich habe tatsächlich auch super positive Erfahrungen mit einem ganz tollen Kinderarzt gemacht, der eben bei den ganzen U's wirklich, also ab dem Moment, wo er sowieso auch verbal mit den Kindern kommunizieren konnte, super viel erklärt hat, auch zu, guck mal, ich muss dich jetzt da und da anfassen, um das und das zu überprüfen, das darf ich, weil ich ein Arzt bin und weil ich die und die Sachen rausfinden will, so, ne, ich brauche aber dafür dein Einverständnis, fand ich total schön.
Super schön.
Ja. Genau. Und vielleicht ist das irgendwie auch was man so mitdenken kann, ne? Wirklich einfach schon Kindern zu erklären, dass sie eben ja ein Recht haben, über ihren eigenen Körper zu bestimmen, auch im medizinischen Kontext. Ja.
Höre ich zum ersten Mal, finde ich aber, sollte gang und gäbe sein. Das irgendwie rührt mich das gerade so ein bisschen. Das ist richtig schön, der Umgang damit. Das sollte eigentlich überall so sein, dass man vom Kindesalter an das übernimmt und da diese Awareness für hat, auf beiden Seiten. Und dann geht's halt auch zukünftig in eine Richtung, dass alle sich das als normal einprägen. Und dann leben wir in einer Welt, wo Leute nicht einfach angefasst werden, ohne dass sie es wollen, egal in welchem Kontext.
Und das, was da, glaube ich, super viele Menschen kennen, einfach bei generellen Arztbesuchen, selbst wenn man nur zum Hausarzt, zur Hausärztin geht, ist ja dieses, ich überlege mir vorher, was ich alles fragen will und dann gehst du auf jeden Fall und hast mindestens, Verzeihung, 2, 3 Sachen davon vergessen. So, ja, ne? Ja. Und das ist vielleicht auch was ich irgendwie, also denke ich jetzt gerade quasi mit dir laut drüber nach, dass ich denke, vielleicht muss ich das meinen Kindern auch nochmal erklären, dass sie auch immer das Recht haben zu fragen. So, ne? Einfach zu sagen, so, was passiert hier gerade, warum ist das so, wofür ist diese Maßnahme gut? So, ne? Und wenn das irgendwie im Kindesalter trainiert werden kann, bin ich vielleicht auch nicht so eine ganz unmündige Gebärende im Kreissaal, wenn wir da wieder als Thema zurückkommen.
100%. Und diese Hemmschwelle, was zu fragen oder auch, dass man nicht zu Wort kommt, das sind ja Sachen, die eigentlich immer berichtet werden. Dazu kommt, finde ich, auch noch dieses elitäre, wie soll ich es nennen, so die ganze Ausdrucksweise von medizinischem Personal, dass man sich manchmal einfach auf der Strecke gelassen fühlt, wenn Fachbegriffe durch den Raum geworfen werden oder wenn Entscheidungen getroffen werden, weil sie anscheinend so sind und immer schon so gemacht wurden, da hat man, glaube ich, noch mehr Hemmschwellen, Gegenfragen zu stellen und zu fragen, ja, aber warum machen wir das denn gerade und was bedeutet das jetzt eigentlich gerade? Und ich finde es überhaupt nicht verwerflich, wenn man sich als behandelnde Person anschaut, wer sitzt mir da gegenüber und wie muss ich meine Sprache auch vielleicht verändern und anpassen, damit die Person das, was wir machen wollen, auch versteht am Ende des Tages. Weil es ist nicht wichtig, dass ich das, was ich gerade erzählt habe, verstehe und mich super geil fühle, weil ich da 5 Fachbegriffe benutzt habe, sondern es ist wichtig, dass die Person, die vor mir sitzt, auch genau verstanden hat, was im Körper und gesundheitlich abgeht und was unsere Konsequenz daraus ist.
Gerade das Thema mit der Sprache ist auch was ich noch gar nicht so lange irgendwie selber für mich auf dem Schirm habe. Da habe ich von Mareike Kaiser viel gelernt. Ich weiß nicht, ob du die vom Namen her kennst. Die ist eine Journalistin, die sich aber auch ganz viel zu dem Thema Ableismus schon geäußert hat, geschrieben hat und so weiter, auch mit eigenen persönlichen Erfahrungen. Und die hat irgendwann den Begriff von leichter Sprache in mein Leben gebracht. Und ich dachte so, ist super interessant. Da ging es dann eher um Behörden und eben, also kennt, glaube ich, jeder Mensch irgendwie dieses so, okay, ich muss ein Formular ausfüllen und check's überhaupt nicht.
Nee, und, hab ich noch nie gehabt.
Buzzer.
Sehr gut. Nice.
So, und ich dachte so, ich habe darüber mir noch nie Gedanken machen müssen, was eigentlich leichte Sprache bedeutet, und fand es aber so einleuchtend und so logisch und auch wundere mich eigentlich, dass das überhaupt nicht irgendwie ein Standardthema ist, was irgendwie in allen Institutionen irgendwie direkt mitgedacht wird, und dass einfach Sprache auch barrierefrei sein muss. Und da geht es ja gar nicht irgendwie unbedingt darum, ob du ja, du musst ja keinen Status haben, um irgendwie zu sagen, hey, ich hätte gerne irgendwie eine Erklärung, die ich verstehe. So, ich hätte gerne eine Sprache, die mir wirklich auch erklärt, was gerade mit mir passiert. So.
Ja, und ich verstehe halt nicht, wozu das Gatekeeping. Also wozu muss man in Behörden, die ja für uns irgendwo überlebenswichtig sind, um, weiß ich nicht, eine Wohnung, eine Anmeldung, einen Führerschein, irgendwas zu bekommen, wieso muss da so extrem viel Bürokratie und so ein elitäres, dann hier noch ein Fachbegriff und dies und das und dann ganz viele Paragraphen, so, ich verstehe es nicht. Also vor allem, wie du schon sagst, es gibt ja, man muss ja nicht nur außerhalb dieses Themenfeldes sein, um auf der Strecke zu bleiben, sondern sei es jetzt sprachlich aufgrund von Migration oder sprachlich und gedanklich, sage ich jetzt mal, aufgrund von dem, wie das Gehirn funktioniert, ist es einfach eine Hürde, ein Gatekeeping, was wir überhaupt nicht brauchen. Also eigentlich sollte alles, was wir unterschreiben sollen, auch in einfacher Sprache verfügbar sein.
Mhm. Ich habe hier gerade eine totale Wishlist, weil ich gerade, erstmal habe ich ja gerade gesagt, ich wünsche mir, ja, ich wünsche mir halt einmal von dir, dass du Content machst zu Rechten, ja, und dass du so ein bisschen Empowerment so machst, so von wegen hier, was darf ich alles fragen und was, ne, was,
ja.
So, und das andere ist, dass ich mir gerade vorstelle, Merci, was hältst du davon, ein Format für Kinder und Jugendliche ganz konkret zu machen zu Körper und Gesundheit?
Ja, eine Person meldet sich da auch ganz, ganz stark. Ich sehe es.
Also, ja, ich würde es so feiern.
Ja, ich würde es wirklich nur mit Sammy machen, aber weil einfach der Hintergrund auch mit ihrem Studium, ich glaube, da kann ich einen sehr, sehr großen Benefit von bekommen. Und wenn wir da gemeinsam unsere Kräfte reinmachen, wieso nicht, ganz ehrlich.
Ich sehe das gerade total, wie ihr Hammer. Einfach wirklich, also bitte auch mit so einem richtigen, össeligen Skelett aus dem Bio-Unterricht, was da steht, und dann bitte aber Organe erklären und Zusammenhänge und so, also wirklich bitte bei null anfangen und weil ich denke, ich hätte das so gerne gehabt, dass mir das früher jemand erklärt hätte, wofür eigentlich, ich habe zum Beispiel, als ich 10 war, hatte ich eine Not-OP, da wurde mir der Blinddarm entfernt. Und ich weiß bis heute nicht, wofür der Scheiß da war.
Für nix. Ich sag's, wie es ist, für nix.
Ist es so?
Ja, Fehlkonstruktion.
Gibt's da nicht inzwischen irgendwelche Theorien, dass es doch irgendwie mal eine Funktion
ja,
hatte?
Ja, Leute forschen daran, aber ich sag's, wie es ist. Ohne hätten wir auch überlebt. Die Evolution ohne Appendix hätte auch geklappt.
Ja. Also. Okay, also ich meine, ich bin ja bis hierhin gekommen in meinem Leben.
Das war sehr gut gekommen, ehrlich.
Es ist schon ein paar Jahrzehnte her. Aber trotzdem, dann lassen wir den Blinddarm außen vor, wenn du sagst, okay, den brauche ich nicht, den brauche ich nicht zu wissen, dann machst du halt kein Blinddarm-Video. Aber alles andere, ich wüsste das einfach gerne. Ich wüsste gerne, wie die Zusammenhänge sind. Ich habe vor einem Dreivierteljahr habe ich gelernt, dass die Lunge sich gar nicht selber bewegt, sondern dass das Zwerchfell die Lunge bewegt. Zum Beispiel, ja, da ging es einfach ums Atmen und ums Sprechen. Ja, ich habe so ein paar Stunden genommen bei einem Sprechtrainer und das war total schön. Und der hat mir das erklärt und ich dachte, what the fuck, warum weiß ich das nicht? Ne? Und er hat dann so was ganz, ganz Schönes gesagt, wie dass es eben auch Kulturen gibt, in denen das die sagen, dass die Seele zwischen dem Zwerchfell und der Lunge liegt.
Okay, krass. Schön.
Weil du ja an der Atmung einfach auch deinen seelischen Zustand einfach direkt abmessen kannst und eben weißt, okay, wenn ich irgendwie an, also wenn da Spannung drauf ist, wenn das zu flach ist, wenn es zu schnell ist, dann sagt es ja einfach was über meinen emotionalen Zustand aus.
Und ja, extrem.
Mega schönes Bild. So, aber auch wieder, ich war über 40, als mir das jemand erklärt hat. Und zwar nicht mal aus dem medizinischen Kontext heraus.
Ja.
Ja.
Ja, und das muss auch überhaupt nicht verwerflich sein, wenn man das dann irgendwann im Laufe des Lebens lernt, weil es ist ja nicht deine Schuld, so dass dir niemand erklärt hat, wie funktioniert die Lunge und was wofür ist der Appendix, der Blinddarm da. So, das hast du dir ja nicht ausgesucht, weil du gesagt hast, boah, ich guck jetzt auf jeden Fall weg, während die das erzählen, weil es gab wahrscheinlich keine gute Aufklärung darüber, was die Zusammenhänge in unserem Körper sind. Bevor ich ins Medizinstudium gestartet bin, ich bin da eh so einfach relativ random reingegangen. Ich habe alle Naturwissenschaften abgewählt, musste in der Schule trotzdem Physik, so einen Physikkurs haben, damit ich das Abi bekomme. So, aber Bio und Chemie waren komplett weg. Deswegen hatte ich im ersten Semester dann Bio und Chemie natürlich und alle haben gesagt, nee, du brauchst dafür überhaupt nicht lernen, das ist so einfach. Einen Tag vorher schaust du dir die Altklausuren an und dann ist gut. Es war überhaupt nicht einfach, es war für die einfach, weil die Bio-Leistungskurs hatten und die wussten alle, was eine Milz ist. Ich habe zum ersten Mal in dieser Klausur das Wort Milz gelesen, ich wusste nicht, was das ist. Und das ist, finde ich ja, also auch mein Problem, dass ich ins Medizinstudium gehe und nicht weiß, was wir für Organe haben. Aber auch das Schulsystem, so, bring mir das doch bei. Ich hatte keine Ahnung.
Okay, teach. Mann, meine Stimme, sorry.
Alles gut.
So, teach me. Was ist die Milz?
Komm. Ist ein Organ. Ich sag, wie es ist. Ist auf der linken Seite. Und das macht so ein bisschen so shady Sachen.
Ich komm, sag, erzähl.
So,
ich Milz, weiß es nicht, ich will es wissen.
Ja, 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 die Milz filtert auch Blut. Im Prinzip ist es auch eine Filterstation für alte Blutzellen und macht Immunabwehr. So im größten und vagesten Sinne ist das die Funktion der Milz. Heißt, wenn die raus wäre, wäre auch okay. Einige Organe, wenn die raus wären, wäre es auch okay.
Okay, aber es ist schon sinnvoll, dass die irgendwie filtert, oder?
Ja, auch man merkt es, wenn aufgrund von Tumoren, Operationen, Traumata, also nach einem großen Autounfall kann es schon häufiger sein, dass die einfach sehr stark blutet und dann entfernt werden muss. Und danach hat man sehr, sehr viele Einbuße oder eine sehr Vulnerabilität in Richtung Infektionsgeschehen. Also das macht schon Sinn, dass die da ihre Abwehrfunktion macht und das Immunsystem stärkt und Zellen rausfiltert, die wir nicht brauchen und sowas. Aber so richtig überlebenswichtig ist das Organ jetzt auch nicht.
Das heißt, es wird nicht substituiert oder man kriegt keine anderen Maßnahmen oder kriegt jetzt Blutwäsche oder was auch immer?
Nee, man muss sich dann impfen lassen.
Okay. Ja. Und das interessiert mich jetzt wirklich, ja? So, wer ist
Milz Talk.
Ja, okay. Können wir bitte
wir
über
gehen
die Milz.
Rein.
Ich finde es geil, wirklich. Es ist ohne Scheiß. Ich wusste nicht, wie doll mich das interessiert.
Alle haben schon abgeschaltet. Dieser Podcast ist nur für dich, bitte.
Ich wette absolut dagegen. Ich wette absolut dagegen, dass ganz viele Menschen sagen, Alter, ich habe das Wort Milz schon so oft gehört, aber ich weiß es halt nicht. Mhm. Also ich bin nicht alleine damit, wirklich, da bin ich mir sehr sicher. Aber du kannst auch sagen, wenn du keinen Bock hast, hört die Milz.
Nee, also safe. Anscheinend mache ich jetzt ein Milz-Format auch. Ja.
Okay, das klingt einfach so. Milzformat klingt einfach wie ein ganz ekelhaftes Gericht.
Ja, das stimmt. So, wie heißt Aspik? Das ist mein Erzfeind. Wenn ich das sehe, auch nur bar. Milzformat klingt für mich ähnlich.
Ja, okay.
In der Ästhetik.
Okay, wir können noch über ein anderes Organ reden. Darf ich noch eine Milzfrage stellen?
Du darfst
stellen,
auch
bitte?
Noch 10 Milzfragen stellen. Nein, das ist dein Podcast, Schatz.
Ich habe nur eine Frage. Hat meine Lebensweise im Sinne Sport, Ernährung, whatever, einen Einfluss darauf, wie gut meine Milz funktioniert?
Boah, extrem gute Frage. Ich weiß die professionelle und nachgeschlagene Antwort dazu nicht. Mhm. Ich kann mir aber schon vorstellen, auf jeden Fall, weil im Prinzip alles, was du machst, sogar wie du dich fühlst und was du womit du dich umgibst, Außenreize und Ernährung und emotionale Welt, die haben Einfluss darauf, wie dein Hormonstatus ist, wie deine Blutzusammensetzung ist, wie deine Gesundheit generell ist. Und wenn die Milz ja eine Filterfunktion ist für die Zellen und für die Immunabwehr, dann spielt das auf jeden Fall auch da rein, weil wir statistisch gesehen auch sehen, dass die Psyche extrem viel mit Immunität zu tun hat. Also Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, die chronisch depressiv sind, sind auch anfälliger für andere Erkrankungen, vor allem auch für Infekte. Und da wird die Milz auf jeden Fall noch mal weiter und mehr arbeiten, kann ich mir vorstellen, ohne dass ich dazu jetzt Studien gelesen habe. Aber so, dass sie auf jeden Fall Überstunden machen muss, wenn man einen Infekt hat, ist klar.
Okay, damit hast du, damit entlasse ich dich jetzt aus dem Milzthema, weil du hast gerade die besten Stichworte geliefert, nämlich psychische Gesundheit. Mhm. Und es freut mich total, dass du direkt sagen kannst, ah ja, es gibt dazu schon Zahlen und es gibt dazu Studien, weil das ja etwas ist, was, also der Begriff der Psychosomatik ist ja irgendwie einer, den die meisten auf jeden Fall schon mal irgendwie gehört haben. Mhm. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, also bei mir ist ja alles immer nur gefühlte Wahrheit und du bist ja deswegen der Experte, der sagen kann, es gibt Studien oder nicht. Aber mein Eindruck ist, dass für viele Menschen das jetzt auch erst irgendwo ankommt, in der Gesellschaft wirklich zu begreifen, dass Gesundheit ganzheitlich betrachtet werden muss und nicht nur kann, so, ne? Und dass einfach das etwas ist, was ja auch zu diesen Arztbesuchen-Themen irgendwie reinspielt, dieses, ja, ich habe irgendwie dies und das und dann wird irgendwie eine Symptomatik irgendwie behandelt, ohne dass weiter darüber gesprochen wird, wie die Lebensumstände sind oder dass eben geguckt wird, also dass ich mir selber vielleicht manchmal die Frage gar nicht stelle und einfach dann sage, ja, ich hab Bauchschmerzen, um es jetzt in Kindersprache zu sagen. Mhm. Ne? Das ist ja das Erste, was Kinder sagen, sie haben Bauchschmerzen, auch wenn es vielleicht was ganz anderes ist, weil das für sie am ehesten spürbar ist. Und ich denke, ja, okay, aber vielleicht hast du Bauchschmerzen, wenn du in die Schule gehst, weil es dir in der Schule nicht gut geht und weil du irgendwie dich in deiner Klasse nicht wohlfühlst. So. Und das ist ja etwas, was dann auch ganz übertragbar ist auf all unser Erwachsenenleben. Und was können wir da tun, Merci?
Ich glaube, du hast es sehr gut zusammengefasst, dass das ganzheitlich betrachtet werden muss. Heißt, dass wir nicht nur auf die Symptome, sondern auch das, was erzählt wird und auch auf die gesamten Lebensumstände achten. Heißt, nicht nur auf ein körperliches Merkmal, das sich verändert und das wir kurieren und behandeln können, sondern auf die Ursache und auf alles drumherum auch schauen und vor allem gucken, warum tut dir denn der Bauch weh? Und das kommt für mich zu kurz im Gesundheitssystem aktuell. Heißt, wir behandeln Symptome und versuchen, die besser zu machen, so dass das Gesundheitssystem weniger ausgelastet ist und die Person hoffentlich ein besseres Leben hat, ohne Bauchschmerzen. Aber seltenst wird darauf geschaut, warum hast du denn Bauchschmerzen und was können wir dagegen machen? Das kann ja eine Million Gründe haben, von psychosomatischer Ursache, wie du gesagt hast, bis Endometriose, bis irgendwelche anderen Sachen. Und wenn wir da nur Schmerzmittel geben und die Notfälle ausschließen, sage ich jetzt mal, was ja auch extrem, extrem wichtig ist, dass wir schauen, dass jetzt keine Notfallsituation ist, die wir zum Beispiel operieren müssten, aber dann diese Person aufzufangen und nicht alleine nach Hause gehen zu lassen, ist für mich der nächste Step, dass man sagt, okay, wieso hattest du Bauchschmerzen und was können wir als Konsequenz daraus ziehen?
Und jetzt mal eine persönliche Frage. Hast du das Gefühl, dass du da mit dir selber gut connected bist, dass du da dass du gut weißt, wann es dir wie, warum geht?
Unterschiedlich. Das habe ich auch lernen müssen, dass sich bei mir verschiedene körperliche Symptome, sei es jetzt, ich habe wenig Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, irgendwie sowas, das passiert mir wenig, aber dass ich in Phasen, wo es einfach stressiger ist, merke, dass die chronische Depression einfach wieder an der Tür klopft und man sagt, ah, okay, daran mag es vielleicht gelegen haben. Meistens erst 2-3 Tage danach die Realisation, dass man merkt, okay, es hat sich jetzt was geändert in meinem Gemütszustand, in meinem körperlichen Zustand. Man ist schwächer, langsamer, der Kopf funktioniert nicht so wirklich. Und man denkt, okay, vielleicht habe ich einfach einen schlechten Tag gerade. Und dann diesen nächsten Step der Reflexion zu gehen und sagen, was ist denn in meinem Leben die letzten Tage und Wochen passiert, was als Trigger oder Ursache davon angesehen werden kann, ist etwas, was ich mir anlernen musste, aber aktuell relativ gut mitbekomme. Ich glaube aber auch, dass da sehr viel das Umfeld auch mit reinspielt, weil man sich häufig auch von innen weniger gut evaluieren und beobachten kann als die Menschen, die einem nahestehen und von außen sagen, hey, geht's dir eigentlich gut und sollst du vielleicht einen Schritt zurück machen oder warum bist du denn gerade krank?
Genau, du hast jetzt gerade von chronischen Depressionen gesprochen, das hast du mir in dem verlorenen Gespräch, was es jetzt nicht mehr gibt, erzählt.
Das klingt wie ein heftiges Podcast-Format, das verlorene Gespräch, so wie so eine Schatzsuche, ich sehe ja. Die verlorene Milz oder so, wir machen irgendwas.
Oh mein Gott, wir müssen jetzt aufhören mit diesem Milz.
Das wird mich nicht loslassen jetzt. Ich werde Milz-Influencer, ey, wirklich. Milz-Influencer.
Okay, ich muss mich konzentrieren. Wir sind eigentlich gerade in einem richtig heftigen Thema und dann haust du hier so Milz-Sprüche raus.
Du merkst, Humor ist mein Coping-Mechanism. Ja. Das hatten wir eben schon. Das, ja.
Liebe ich, aber guck mal, wie gut das auch bei mir funktioniert, ne? Also du.
Ja, eben. Deswegen mache ich das mein ganzes Leben auch schon. Es funktioniert halt.
So, weil ich bin ja hier voll im Funktionsmodus. Ich bin ja super aufgeregt in dieses Gespräch gestartet, einfach aufgrund dieses, oh Gott, das ist das zweite Mal und wieso funktioniert die Technik nicht und ich darf jetzt nicht verkacken und keine Ahnung. Und so diese Anspannung, die anscheinend noch da ist, die löst sich jetzt gerade mit deinen ganzen Milzwitzen. So, bitte, ich möchte zu meinem eigenen roten Faden zurückkehren, weil es war mir viel zu wichtig. Du hast gerade gesagt, du hast es lernen müssen, dürfen, können, da eben auch in die Reflexion zu gehen und dass das gut über das Außen auch funktioniert. Ich gehe davon aus, oder ich meine mich zu erinnern, dass das auch über therapeutische Hilfe passiert ist. Und dass du aber, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, eben auch dein privates und freundschaftliches Umfeld damit mit meinst. Und das finde ich total wichtig, das auch nochmal beides zu erwähnen, weil ich glaube, dass beides eine super hohe Relevanz hat und beides auch immer Optionen einzeln für sich genommen sein können, so je nachdem, wie auch die Kapazitäten da sind, wie die Möglichkeiten da sind.
Auf jeden Fall, und das muss oder das darf immer dynamisch sein, dass man aus dem Umfeld mehr Energie schöpft und mehr, ich sag mal, psychiatrische Hilfe bekommt, als durch die professionelle Hilfe. Kann auch in bestimmten Lebenssituationen sein, aufgrund dessen, dass man einfach sich dort safer fühlt oder dort mehr Energie schöpft, dort bessere, ich sag mal, Tipps in Anführungsstrichen, weil für jemanden da sein heißt nicht unbedingt den besten Tipp parat haben, sondern da sein reicht auch häufig. Als befreundete Person zum Beispiel oder als Familie. Man ist ja nicht eine Expertenperson. Und man soll jetzt nicht tiefenpsychologisch mit Freunden versuchen, die zu analysieren und dann sagen, das ist deine Lösung. Dafür ist man nicht da. Sondern einfach da sein ist häufig eine Sache, die unterschätzt wird, finde ich. Aber genauso kann es andersrum sein, dass man sagt, hey, ich habe einfach wirklich sowohl für dich als auch für meine Familie aktuell keine Kapazitäten und keine Energie und ich brauche diese psychiatrische ExpertInnenhilfe, ist auch völlig legitim. Und dass das immer wieder switcht, ist so meine Erfahrung. Wobei ich auch sagen muss, ich weiß gar nicht, ob wir das im letzten Mal besprochen hatten, ich habe bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht mit Therapieplätzen.
In welcher Hinsicht?
Es hat mir bisher nie geholfen, weil ich aber auch, glaube ich, einfach nicht an die richtigen Personen gelangt bin. Der Zugang ist ja, weiß man einfach, extrem schwer, einen Platz überhaupt zu bekommen. Und im Studium noch habe ich dann über Ecken und Kanten und Freundinnen von Freundinnen dann einen Platz bekommen mit Erstdiagnosen und dann Falschdiagnosen und dann Leuten, die mehrmals gesagt haben, ja, es kann ja eigentlich nicht sein, dass es dir so schlecht geht, weil du funktionierst ja extrem gut. So das, was du machst, das, wie du bist, wie du wirkst, das wirkt ja gar nicht so. Und ich finde, das geht halt wirklich gar nicht, als Person mit Expertise in diesem Fach zu sagen, ja, ich kaufe dir das nicht ab, aber von mir aus kriegst du trotzdem eine Tablette, was ja auch gar nicht die Konsequenz ist, die ich daraus haben wollte. So, von daher, meine Erfahrung war relativ schlecht und auch eine sehr eindimensionale, was dann, wir haben eine Gesprächstherapie versucht, vor einem Jahr ungefähr habe ich das probiert und sie war, sie hat sich bemüht, sagen wir so, God bless her heart, aber immer wieder in die Richtung gegangen von, es kann ja nur sein, dass du durch deine Familie unterdrückt wurdest und die muslimischen und migrantischen Strukturen, in denen du aufgewachsen bist, müssen ja dazu geführt haben und sowas. So, it's giving white psychiatry und das wollte ich einfach nicht. Das war nicht das, was ich gebraucht habe.
Ich bin so ein bisschen bisschen schockiert, das zu hören. Und auf der anderen Seite denke ich so, okay, danke. Also danke, dass du das erzählst, weil das ja voll genau da reinspielt, eben in zum Thema Selbstbestimmung, dass es eben nicht nur um körperliche Behandlung geht, sondern eben auch bezogen auf therapeutische Gesprächstherapie. Ja. Super schade. Es tut mir total leid, dass du auch vor allen Dingen ausschließlich so solche Erfahrungen machen musstest. Und dass das eben die traurige Wahrheit ist, dass das auch passieren kann, weil ich ansonsten immer bitte mit einer ganz großen Fahne irgendwie immer pro Therapie irgendwie schwenken möchte und alle ermutigen möchte, eben auch nicht erst zu warten, bis es einem richtig scheiße geht und bis man irgendwie suizidal ist. Also mein Lieblings, größter Wunsch ist ja überhaupt so, dass passiert auch noch irgendwann in diesem Leben, dass wir alle eine Petition starten dafür, dass es psychotherapeutische Vorsorgetermine gibt, so wie so Zahnmedizin, ja, dass wir einfach Prophylaxetermine haben, quartalsweise bitte einfach, du fängst einfach an, schon in Kindheit, Jugend, hast im besten Fall dann auch die Möglichkeit, eben TherapeutInnen zu finden, mit der Person, mit der du irgendwie matcht. Und dann, wenn wirklich einfach sich was verändert in deinem Leben oder irgendwie wirklich Bedarf da ist, dann das zu intensivieren und aber du nicht bei Null anfangen musst. Das ist, it's my dream. So, den habe ich jetzt einmal formuliert und
das kommt auch auf die Checkliste. Wir schreiben einfach heute Karl Lauterbach, ganz ehrlich.
Ja, okay. Ja. Lass ihn anrufen jetzt.
Auf der Lulu, ganz ehrlich.
Ja, ich meine, der wir kennt dich jetzt. Du bist jetzt gerade im Spiegel. Wir können jetzt ihn jetzt anrufen
wir
und
sagen,
Karl. Wir
waren auf demselben Gymnasium, ein paar Jahre auseinander, aber ganz ehrlich.
Karl, komm, ja.
So, mach. Komm in den Podcast.
Mach einfach. Ja. Ist egal, wir müssen ja nicht drüber reden. Mach einfach.
Sehr gut.
Und genau, und trotzdem ist es super gut, dass du eben auch erzählst, dass du ja wirklich auch diskriminierende Erfahrungen gemacht hast, was auch vielen Menschen natürlich auch als Option irgendwie passieren kann und vielleicht auch in Situationen, wo das wirklich das Letzte ist, was man noch braucht, weil man eben schon in einer Notsituation irgendwo in einem therapeutischen Kontext landet, froh ist, jemanden gefunden zu haben. Aber auch da gilt das Recht zu sagen, ich muss mich nicht irgendwie schlecht behandeln lassen oder und das ist deswegen, ey, Leute, redet auch über eure Therapien, ne? Ich liebe das so sehr, mich mit meinen FreundInnen auch über Therapiegespräche auszutauschen, um überhaupt einen Maßstab zu haben. Weil ich finde, das ist so schwierig. Woher soll ich denn wissen, ob mein Therapeut, also in meinem Fall weiß ich das, weil ich schon viele Jahre bei ihm sein darf und ich weiß, dass ich wirklich an meiner eigenen Entwicklung messen kann, dass diese Therapie maßgeblich zur Verbesserung meiner Lebensumstände beigetragen hat. Also da kann ich einfach nur Positives berichten. Aber ich weiß es doch auch ganz oft nicht. Ich weiß doch nicht, was ist richtig, was darf so ein Mensch mich fragen, wie darf so ein Mensch mit mir umgehen, was ist irgendwie wirklich strategisch, systemisch wirklich sinnvoll und wann ist es einfach übergriffig und unprofessionell.
Voll, und das können wir nur dadurch machen, dass wir einen Maßstab haben und einen Vergleich haben, wie du schon sagst. Redet über mentale Gesundheit, redet über Therapie, redet über alles das, was immer noch leider als Tabu oder als, wie soll ich sagen, es ist ja nicht ein Schamthema. Alle wissen, dass es den meisten Leuten kacke geht, so, und dass wir einfach unterdiagnostiziert und untertherapiert sind. Aber redet mal offen darüber. So, nicht nur, ja, es gibt ganz viele Leute, die das betrifft, sondern mich betrifft es oder meine Schwester betrifft es oder meine Tante betrifft es und so gehen wir damit um. Also wirklich das direkte Ansprechen von was läuft schief, wird dann leider trotzdem nicht gemacht. Bis zu einem gewissen Grad reden wir darüber, das mentale Gesundheit und oh ja, wir sind alle Allies und das ist so wichtig und wir müssen uns um uns gegenseitig kümmern. Aber am Ende, wer kümmert sich gegenseitig um sich? So gesellschaftlich machen wir das nicht. Weil es ist immer noch eine Leistungsgesellschaft, es ist immer noch Arbeitsamkeit und es ist immer noch Validierung durch die Art und Weise, wie du funktionierst. Und wenn man versucht, oder meine Erfahrung ist, wenn man versucht, diese Themen dann zu besprechen, sei es auf einer strukturellen Ebene für die Gesamtheit, als auch in meinem Kontext individuell zu sagen, mir geht's gerade so schlecht mental, dass ich nicht zur Arbeit kommen kann, dann ist das nicht so ein, ja, wir verstehen das und das ist so strong, dass du das besprichst und das ist so super, dass du das ansprichst und sowas, sondern ist es ein, ja, der nimmt sich jetzt frei und Urlaub, und das wird halt komplett runtergespielt, bis ich sage, jo, das ist meine Vergangenheit, das und das habe ich in meinem Leben erlebt, das ist meine psychiatrische Geschichte und ich habe nicht aus Jux und Tollerei gestern angerufen und gesagt, ich kann nicht zur Arbeit kommen, sondern weil ich literally nicht geschafft habe, aus dem Bett zu steigen und mir die Zähne zu putzen. Und wenn das immer noch runtergespielt wird und in einem toxischen System, wie das Krankenhaussystem es ist, immer noch nicht verstanden wird, dass es eigentlich keinen Unterschied macht, ob du dir das Bein gebrochen hast oder ob du gerade eine depressive Episode hast, du kannst halt nicht funktionieren. Und das ist ein großer, großer Sprung, den wir noch schaffen müssen, auch wenn wir jetzt immer mehr über mentale Gesundheit reden.
Also da habe ich eben, glücklicherweise ist mein persönlicher Eindruck, dass das einen Riesensprung in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Ne? Einfach wenn ich überlege, so wie bin ich aufgewachsen. Es gab mehrere betroffene Fälle in meinem direkten familiären Umfeld, die wirklich auch ja, schwere psychische Erkrankungen waren und was einfach für mich als Kind immer so ein Mysterium war, weil das etwas war, was sozusagen in der Familie stattgefunden hat, aber eben überhaupt nicht was, was man irgendwie im Außen erzählen konnte, ohne dass ich das Gefühl habe, dass mir irgendwie so ein Tabu auferlegt wurde, familiär, aber es war einfach, ich habe es gespürt, dass das kein Thema ist, worüber man irgendwie spricht. Und das ist, hat sich in meinem Umfeld, in meiner Wahrnehmung, in meiner kleinen Bubble zumindest komplett verändert. Und ich glaube aber auch generell gesellschaftlich ist da auch ein Shift passiert, was super schön ist. Was mir gerade nochmal total auch als Bild ganz doll irgendwie in den Kopf gekommen ist, ist, dass sich das auch wieder komplett wieder in den Kreissaal übertragen lässt und dass ich einfach sagen kann, über Geburten wird auch unfassbar wenig gesprochen. Es ist so krass, jetzt gerade so in den letzten Wochen hatte ich so ein paar frisch gebackene Mütter, wie man so schön sagt, oder eben auch noch Schwangere, die irgendwie aber kurz vorm Geburtstermin sind und wir saßen zusammen. Also es war wirklich so eine Dreierrunde, die eine hat vor einem Jahr entbunden, die eine war eben hochschwanger und ich mit meinen ja schon etwas älteren Kindern und aber eben den zwei Geburtserfahrungen, die auch komplett unterschiedlich waren. Ne? Also ich habe mir zu meiner eigenen Regel gemacht, keine ungefragte Meinung zum Thema Schwangerschaft und Geburt rauszuhauen. Das ist wirklich das Beschissenste, was in dieser Gesellschaft passiert, dass alle eine Meinung haben. Ja. Das meine ich nämlich nicht, wenn ich sage, es wird nicht drüber geredet. Alle haben eine Meinung. Wirklich, es ist ganz furchtbar anstrengend. Gleichzeitig wird aber unfassbar wenig sich ausgetauscht und wirklich über Erfahrungen gesprochen. Ich bin trotz Geburtsvorbereitungskurs und einer liebevollen Hebamme, die auch ja schon irgendwie vor der Geburt irgendwie mit mir in Kontakt war, wirklich ziemlich blauäugig und unwissend in diese erste Geburtssituation gekommen. Und ich merke das immer wieder. Und ich habe aber auch Hemmungen, drüber zu sprechen, ne? Weil ich eben, wie gesagt, zwei sehr unterschiedliche Geburtserfahrungen gemacht habe. Und die eine war sehr traumatisch und auch unschön und wirklich auch schwierig und kurz an Lebensgefahr vorbei. Die andere war einfach heftig, aber gut, so, ne? Ja. Um es mal so zu umschreiben. Und dann ist es eine riesen Hemmschwelle, irgendwie mit anderen darüber zu sprechen und zu sagen, hey, möchtest du das wissen? Ne? Oder es fragt auch keiner, wie war denn deine Geburt? Weil es eben, weil es unheimlich angstbesetzt ist, das Thema, und unheimlich schambesetzt. Und das ist etwas, was ich mir auch noch viel, viel, viel mehr wünsche, dass das auch wieder noch eine Wishlist. Ich bin hier, ich bin richtig mutig heute, ich traue mich hier richtig rauszuhauen. Merci. ich fände es total geil, einfach zu wissen, was kann auch alles bei einer Geburt schief gehen? So, ne? Und zu wissen, okay, und wenn was schief geht, was sind dann vielleicht auch die medizinischen Maßnahmen? Mhm. Ne? Du hast letztens irgendwann ein Video zu einer Sauglocke gemacht, habe ich zum Beispiel auch, war auch Teil meiner einen Geburt. So, und du hast dann irgendwie das total gut erklärt, was das auch, dass sich das ja auch der Schädel danach erstmal verformt ist und dass das aber in der Regel auch zurückgeht, dass man sich da keine Sorgen machen muss. Ich fand das total schön, weil ich habe das damals nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass das zurückgeht und mir hat das auch keiner erklärt und im Vorfeld sowieso nicht. Und das wäre auch was, was ich mir wünschen würde, so lasst uns doch einfach mehr darüber sprechen oder bitte ganz konkret Wunsch an dich, noch mehr Aufklärung zu konkreten Geburtsvorgängen und eben auch zu den Sachen, ja, was ist, wenn dieses und jenes passiert? Dann gibt es Lösung A, B oder C. Und dann auch zu wissen, ah, okay, es gibt Lösung A, B oder C und vielleicht darf ich sogar mitbestimmen als Gebärende.
Genau das. Und da kommen wir wieder zurück auch zu dem Punkt von Information und Selbstbestimmung und Empowerment, dass man sagt, wenn man diese Aufklärung und Information vorher hat in einem Setting, wo man selber nicht betroffen ist und in keiner Notsituation ist, wo man jetzt akut entscheiden muss oder sich der Entscheidung fügen muss, dann hat man ja die Möglichkeit und die Power gewonnen, zu wissen, was denn jetzt möglich wäre und sich dafür oder dagegen zu entscheiden, was die behandelnde Person dann sagt. Mhm. Weil man weiß, okay, es gibt vielleicht noch etwas anderes, was ich vorschlagen kann zumindest, wenn das dann medizinisch nicht indiziert ist und wenn man das selber dann falsch eingeschätzt hat, völlig in Ordnung, aber man hat zumindest ein Mitspracherecht. Und im Kontext der Geburt, wie du schon sagst, ist es halt wirklich so, es gibt extrem viele Meinungen und es gibt extrem viele Menschen, die es besser wissen, sage ich jetzt mal. aber über das, was wirklich dann traumatisch ablaufen kann und abläuft, wird ja trotzdem wenig geredet. Sowohl im eigenen Umfeld als auch von medizinischem Personal. Es wird irgendwie suggeriert von diese Nuance von eigentlich läuft alles gut, aber wenn nicht, sind sie hier im Krankenhaus und wir haben alle Maßnahmen, die wir treffen können. Aber was genau passiert, auch eine Sauglocke, was das alles miteinander oder mit sich zieht oder ein Kaiserschnitt, was das mit sich zieht oder alles andere, was wir machen können, darüber wird wenig berichtet und deswegen ist ja dann diese hohe Informationslücke sorgt dann für ganz, ganz viel Angst und so ein Verlorensein, sage ich jetzt mal, in der Situation und ausgeliefert sein. Und das können wir ja wirklich durch Aufklärung und durch Information sehr, sehr viel minimieren. Heißt aber nicht, dass das komplett die Traumata dann wegmacht, weil es muss einfach gesagt werden, dass eine Geburt etwas sehr Traumatisches sein kann und in einigen Fällen auch wirklich, wirklich lebensgefährlich sein kann. Darüber müssen wir aber auch reden. Das ist ja nicht etwas, was wir wollen und was Gebärende wollen, sondern es ist etwas, was einfach in der Natur des Ganzen liegt, dass es ein schwieriger Prozess sein kann, neues Leben auf die Welt zu bringen. Und wenn man Hand in Hand versucht, das Ganze so atraumatisch und so schön wie möglich zu gestalten, wäre es schön. Aber wenn es so ist, dass Traumata erfolgen und dass das Ganze einfach ein einschneidender Moment emotional ist, dass man die Leute dann trotzdem auffängt und nicht mit ihrem Trauma alleine lässt, sondern da auch Strukturen hat, um auch mental, da sind wir wieder in der Mental Health Schiene, sage ich jetzt mal, dass man die Leute auffangen kann und sagen kann, ey, wir gehen nochmal durch, was da gerade passiert ist und versuchen mit dir einzuchecken regelmäßig und gucken, dass du nicht in ein Loch fällst quasi. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass wir da in nächster Zeit deutlich mehr Arbeit reinlegen im Gesundheitssystem, eine bessere Nachsorge für gebärende Personen zu machen.
Mhm. Und auch da bietet sich das wieder total an, das so ein bisschen aufzusplitten im Sinne von, was findet strukturell statt, genau. Wie weit kann ich mich vorher bilden und darauf vorbereiten, aber auch das soziale Umfeld und Familie und FreundInnen, das ist wieder so ein kleiner Appell, bin heute so irgendwie ich bin heute ein bisschen politisch, ne? Ich möchte halt klimmen, so reden, ja, schwingen.
Ehrlich. Ich sehe dich auch hier vom Balkon einfach unterschreien, verschiedene Sachen, so einfach eine Rede.
Ja, das mache ich dann am 1. Mai in Neukölln von meinem Balkon. Da sage ich so, Leute, beschäftigt euch mal mit folgenden Begriffen, zum Beispiel Brustentzündung und Analvenenthrombose. Das werde ich dann skandieren. Ja, mal gucken, wie dann die Hundertschaften darauf reagieren. gut, jetzt habe ich ein bisschen. Tatsächlich wollte ich genau auf solche Themen gerade hinaus, weil als du gerade über mentale Gesundheit und auch den Status von FreundInnen gesprochen hast, dass es ums Dasein geht, finde ich in der Nachsorge zum Beispiel ganz konkret nach einer Geburt, kann man auch nicht von Familie oder FreundInnen erwarten, dass sie medizinisch so ausgebildet sind, dass sie wissen, was zu tun ist. Voll. Aber Grundregel, Faustregel für alle, fragen, was brauchst du?
Ja.
So ist halt das allererste. Und an alle Gebärenden, traut euch auch zu sagen, was ihr braucht, und traut euch auf euer Bauchgefühl dann am Ende eben oder Körpergefühl zu hören, weil es wird so viel dieses Narrativ erzählt von eben dieser archaischen Geburt, durch die man schon irgendwie durchkommt und die Natur hat das schon irgendwie eingerichtet. Ja, aber what the fuck? Also ich meine, wir ziehen uns auch nicht mehr Zähne irgendwie wie heißen Pferdemenschen hier, diese Schmiede. Also wir lassen uns die Zähne nicht irgendwie von so einem Schmied mit so einer riesen Zange ziehen, sondern wir haben ja inzwischen, wir sind ja irgendwo in so einer Gesellschaft, wo es tatsächlich ja auch neue und moderne Lösungen für medizinische Probleme gibt. Und man muss nicht durch alles durchleiden, sondern man darf sich dann auch, man darf sich bekümmern lassen. Ja, und wenn es Schlaf ist essentiell, wenn es die Möglichkeit gibt, irgendwo, und wenn es nur um 10 Minuten geht, wenn es nur darum geht, so kannst du bitte eben einfach 10 Minuten diesen Säugling begutachten und auf den aufpassen, musste ich mal spazieren gehen, damit ich wirklich einfach mich aufs Sofa legen kann, damit ich in Ruhe duschen gehen kann, damit ich mich um mich kümmern kann und auf meinen Körper aufpassen kann und vielleicht auch mal ein bisschen ruhiger atme. So, weil das ist so, man ist so ganz viel auch in so einem State of wirklich die ganze Zeit irgendwie, ich muss auf dieses Baby aufpassen. Ich habe ein Baby geboren und ich muss gucken, dass es dem gut geht. Aber ich muss auch auf mich aufpassen. Und wenn dann so ein paar Leute drumherum sind, die einfach sagen, hey, soll ich vorbeikommen? Wäre es schön, wenn du Gesellschaft hast? Oder soll ich dir einfach nur eine Suppe vorbeibringen? Soll ich was für dich einkaufen? Muss deine Wohnung gestaubsaugt werden? Das sind so die Dinge, die unfassbar helfen. Das hat jetzt wieder gar nichts mit dem medizinischen Bereich zu tun, aber vielleicht so wieder gesellschaftlich zu gucken, hey, wie können wir denn auch die ganzen strukturellen Lecks, die wir da haben, denn aber auch als Gesellschaft ausgleichen und als sozialer Kontext?
Voll, und da wünsche ich mir auch von Healthcare Professionals und Leuten, die im Gesundheitssystem arbeiten, vor allem mit Gebärdenden arbeiten, die Weitsicht einzustufen oder einstufen zu können, wie viel Umfeld und wie viel Auffangnetz eine gebärende Person hat und in welches Umfeld man diese Person dann entlässt nach den paar Tagen, nachdem sie auf der Wöchnerinnenstation waren. Und das sind einfache Sachen, wie man fragt einfach. Haben Sie eine Hebamme, die kommt? Haben Sie ein Umfeld, das Sie unterstützen kann? Wie sieht Ihre Situation aus, wenn Sie nach Hause kommen? Und ich finde es nicht zu weit hergeholt, diese Fragen zu stellen, sondern ich finde es völlig legitim, damit man einschätzen kann, entlässt man jetzt eine Person, die schon 3 Kinder hat und genau weiß, worauf sie achten muss und was Notfälle sind und wie sie ihr Kind halten soll. Und da kommt vielleicht auch noch trotzdem eine Hebamme und die hat eine super Familienstruktur. Dann kann ich diese Person auch nach 3-4 Tagen nach Hause entlassen und mit der Gewissheit, das wird in Ordnung sein. Oder ist es eine Person, die einfach sowieso strukturell deprivilegiert ist, vielleicht kein besonders enges Umfeld hat, keine Hebamme gefunden hat und das erste Kind nicht mal weiß, wie sie es halten und stillen soll. Das sind ja 2 Extreme jetzt, die auf dem Spektrum irgendwo auch in der Mitte landen können. Aber die Leute dort abzuholen, das habe ich jetzt schon 10-mal gesagt, wo sie sind, das ist das Wichtige und das ist die Krux an der Geschichte, dass wir als gesundheitsschaffende Menschen wirklich auch einen Schritt außerhalb des Krankenhauses einen Blick darauf werfen, wo können wir noch Hilfe leisten, dass wir sagen, das Sozialteam einschalten oder frühe Hilfen gibt es für Menschen, die einfach deprivilegiert sind und keine strukturelle Hilfe bekommen im Wochenbett, in der Stillzeit, dass man den Leuten einfach versucht, jede Hilfe, die da ist, anzubieten. Und das muss gar nicht so heftig schwierig sein, dass man sagt, man stellt jeden Antrag, den es gibt und versucht da ganz viele Ämter anzurufen, weil es auch neben der normalen Arbeit wirklich dann viel Bürokratie und viel einfach Energie zieht. Es ist manchmal so einfach, dass man erster Schritt fragt und das zweite ist, die Leute, die dann vielleicht in dem Zimmer mit der gebärenden Person liegen, auch aktiv anspricht. Ich mache das super gerne im Abschlussgespräch und bin froh, wenn dann Familie oder zumindest die Partnerperson dann dabei ist, bin ich sehr, sehr direkt, diese Person auch anzusprechen und zu sagen, okay, die Arbeit mit Schwangerschaft und Geburt ist jetzt von der Gebärenden getan. Und jetzt müssen sie helfen. So, das ist nicht nur Teamwork, sondern es geht jetzt darum, Care-Arbeit zu übernehmen und dieser Person einfach den Druck und diese Aufgaben abzunehmen. Und manche Leute sind dann so, ah ja, okay, ne, verstehe ich voll, das ist jetzt meine Arbeit und ich muss so viel helfen wie möglich. Und manche belächeln das nur. Aber mehr als das anzusprechen und zu sagen, ey, du bist jetzt auch mal dran, kann ich ja nicht machen.
Mhm. Guck mal, das hat mich jetzt total berührt, auch gerade als du einfach nur diese Fragen so ausformuliert hast. Ich denke, ja, das ist einfach total schön, wenn man genau das machen kann.
Ja, und das dauert 2 Minuten.
Ja.
Also
ja.
Das ist nicht, ich muss dann noch irgendwie eine Untersuchung, Diagnose, irgendwas machen. Man muss nicht viel Zeit und Energie investieren, um Leute noch gesünder zu machen und Leute aufzufangen.
Mhm. Voll schön. Merci. Ich habe genau jetzt das Gefühl, dass wir so perfekt einmal alles so, dass wir so einen richtigen Circle.
Wollen wir nochmal über die Milz reden? Aber
nein, bitte nicht. Gut. Nein, ich weiß gerade so ganz ruhig und ganz entspannt schön. Und ich möchte jetzt keine Milzwitze mehr hören.
Wunderbar.
Später. Meine Abschlussfrage, die du ja schon kennst, ist, kannst du dich erinnern?
Vergessen.
All good. Meine Abschlussfrage, die einzige Struktur dieses Gesprächs ist, kannst du mir spontan sagen, was du für dich aus diesem Gespräch mitnimmst?
Stimmt. Ich weiß auch noch, was ich beim ersten Mal gesagt habe und das war Energie und einfach sehr, sehr viel Positives. Weil ich da sehr wenig Schlaf hatte in dem Kontext. Und jetzt muss ich sagen, sehr, sehr viel, wie beschreibt man das am besten? Nicht Offenheit, aber sehr viel Vulnerabilität, dass wir uns wirklich um sehr vulnerable Themen herum geslalomt haben, aber von uns auch gegenseitig viel geteilt haben auf eine sehr ehrliche Art und Weise. Und ich finde, das gesamte Gespräch war einfach sehr ehrlich. Und das bleibt, finde ich, zumindest in meinem Leben und in der Gesellschaft, die ich von außen beobachte, bleibt das häufig auf der Strecke, dass man ehrlich kommunizieren und sich auch emotional offen und verletzlich zeigen kann. Und das war für mich ein sehr, sehr verletzliches, auf eine gute Art und Weise und ehrliches Gespräch. Und dafür möchte ich dir danken.
Das gebe ich erstens komplett so zurück und zweitens danke ich dir für die schönen Worte. Ich schließe mich komplett da an, würde aber selber für mich sagen, dass was ich gerade so als primäres Gefühl mitnehme, ist tatsächlich so ein kleines Empowerment im Sinne von, es gibt so, also als wir angefangen haben zu sprechen, war es so viel so, ja, diese ganzen strukturellen Probleme und dann dachte ich so, oh mein Gott, was können wir tun? So, ne? Das ist wieder so ein Berg von Problemen, die niemals jemand alleine schaffen kann. Mhm. Und ich finde, wir haben so viele gute kleine Lösungsansätze gefunden, die so richtig real sind und die wirklich umsetzbar sind und die wir jetzt hier raus in die Welt kommunizieren. Und das fühlt sich so gut an. Es fühlt sich so nach so Handlungsfähigkeit an. Ich bin gerade sehr empowered davon.
Ich habe Bock, mit dir auf die Straße zu gehen.
Ja,
gerade.
Geil. Also wirklich. Let's go.
Voll. Sehr, sehr gut.
Tausend Dank, Merci. Es war richtig schön.
Wie immer, sehr, sehr schön mit dir.
Ihr Lieben, wie schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet dabei genauso viel Spaß wie ich bei der Aufnahme. Dieses Mal mache ich ganz schamlos Eigenwerbung, weil was unfassbar Aufregendes passiert. Ein gutes Gespräch geht live. Es gibt einen Live-Podcast mit mir und der unfassbar coolen Angie Babur am 23. August 2024 bei dem Festival Draußen im Grünen in Hamburg in Planten und Blumen. Und natürlich packe ich euch den Ticketlink in die Shownotes, falls ihr euch jetzt schon Karten kaufen wollt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, euch da alle zu sehen. Deshalb go for it. Und ja, ich bin super aufgeregt und freue mich total. Ansonsten gilt wie immer, wenn ihr euch für Achtsamkeit und Selbstreflexion interessiert, schaut bitte auf einguterplan.de vorbei oder auf der Instagram-Seite von einguterplan. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, abonniert ihn, bewertet ihn, erzählt euren Freundinnen, schreibt in die Kommentare auf Instagram, schreibt mir. Nochmal vielen, vielen lieben Dank auch für ganz vieles tolles Feedback, was ich in letzter Zeit bekommen habe. Und passt auf euch auf. Alles Liebe für euch. Bis in 14 Tagen. Eure Birte.